einmal die Fahrkarte, bitte. Ich hätte es ja gar nicht gedacht, dass das nochmal so eine spannende Busfahrt wird. Zwar ist Off-Season, aber nicht einschlafen in der letzten Reihe. Denn wir sind Weltmeister geworden und der Wechselmarkt brodelt. Der Besenwagen fährt mittendurch. Paul hat sich gerade schon warm gefahren auf der Autobahn. Andi freut sich, sich zurücklehnen zu können und ich reiße dir die Karte ab. Such den Platz, schnall dich an und ab geht die Post. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Wer kennt's nicht? Du bist im Supermarkt auf der Suche nach Energielieferanten und die Auswahl ist langweilig oder ungesund. Gerade wenn es um meine Snackbedürfnisse geht, bin ich aber bei unserem Partner Koro dafür jetzt auch schon mehrfach fündig geworden.
Bei Koro findest du ja auch genau das. Ein abwechslungsreiches Angebot an Lebensmitteln in Großpackungen. Für alle, die viel Sport machen und viel Energie brauchen, also optimal.
Ob Kohlenhydrate oder Proteine, du findest bei Koro alles, was du brauchst. In Top-Qualität und das zu fairen Preisen. Und ein paar richtig gute Snacks gibt es natürlich auch.
Schau doch einfach mal vorbei auf korodrogerie.de und stöbert durch das große Angebot. Wer auf Nussmus steht, wird sich freuen. Das Angebot ist riesig und wer für die nächste Ausfahrt nochmal richtig aufladen will, kann sich den Vorratsschrank bis zum Rand lecker auffüllen.
Jo, bei Nussmus denkt natürlich jeder direkt an Erdnussbutter, aber mein Geheimtipp, Pistazienmus. Das ist allerdings auch kein Geheimtipp mehr, denn im Supermarkt ist das eigentlich fast immer ausverkauft. Aber bei Koro kannst du dir das sogar in der 500 Gramm oder 1 Kilo Packung nach Hause bestellen. Und dass man das noch direkt nach Hause geliefert bekommt, das ist auch mega. Bleibt mehr Zeit zum Radfahren. Und zu guter Letzt gibt es mit dem Code BESENWAGEN 5% Rabatt aufs komplette Sortiment bei korodrogerie.de. Abfahrt! Ja, die Bremsen glühen noch in Wilmersdorf. Der Besenwagen ist angekommen.
Ja, also eigentlich haben wir nicht, also wir haben ja gerade schon 2 Stunden miteinander gesprochen gefühlt.
Ungefähr, ja, eigentlich so 75% über Autos und die anderen 25% über Sachen, die wir hier nicht erzählen dürfen.
Naja, genau, also eigentlich das Verhältnis eher andersrum, aber was geht so bei euch?
gute Party gehabt am Wochenende auf jeden Fall. Racing Circle Off-Season Rave. War ganz nice. Turbo Trecker. Ich hatte Live-Auftritt bei Fazio auseinander.
Wirklich?
Und es war crazy. Also ich glaube, ich war jetzt offiziell der älteste Mensch auf dieser Veranstaltung.
Ja, aber meine Frage, also, ist das so Trash-Techno oder was ist das?
Es geht eigentlich so richtig gut durch, muss man sagen. Also ich glaube, das könntest du in jedem Club laufen lassen. Es ist halt echt... Ja, ist schon so ein bisschen niederländisch angehaucht, würde ich jetzt mal sagen. Aber es sind halt...
Wir sind auch 3 richtige Experten, was elektronische Musik angeht am Start.
Hauptsächlich Samples aus Radsport und
du hast noch nie gehört,
Radsport-Interviews.
Turbo Trecker? Nee, also mich kriegen so Sachen, die auf so einer ironischen Ebene, so mit Text und so, das holt mich nicht ab.
Hey, viel Text ist da ja nicht.
Hauptsächlich ist es Jens Vogt, wenn Text ist.
Aber
hauptsächlich ist es Jens Vogt.
Der hätte besser einen Live-Auftritt da noch hingelegt.
Ja, das wäre geil gewesen.
Ja, du hattest mich ja auch noch spontan dazu eingeladen. Ich war leider nicht da am Wochenende. War aber auch ganz froh, als ich die Bilder
sonst
gesehen habe, war jetzt nicht so mein,
sonst wär's auch nicht hingegangen.
Glaub ich, so mein Ding gewesen. Es sah schon so ein bisschen auch auf jeden Fall nach so endlich Off-Season. Die Radfahrer, die sonst nie feiern gehen, gehen feiern.
Die KT-Ärzten.
Ja, nee, das hat gar divisionübergreifend, glaube ich so.
Es war auf jeden Fall, es waren auf jeden Fall ein paar Bekannte von dir da, kann ich schon mal sagen. Liebe Grüße nochmal von Leon Brescher, deinem Freund.
Ja, ich glaube, der hat mich versucht, um 2 Uhr anzurufen. Lassen.
Ja, es kann sein. Wir haben kurz über dich geredet, ne? Hat er nochmal extra Grüße ausrichten lassen.
Ja, ich glaube, der hat sich da ganz wohl gefühlt.
Der schuldet dir doch noch einen Anruf, ja, oder?
War das dieser Anruf?
Nee, aber war eine nice Veranstaltung. Ich bin bis heute noch müde davon, aber ich glaube, morgen geht's wieder. Morgen fahren wir Fahrrad, Andi, oder?
Ja.
Sehr gut. Und es ist noch trocken. Wir müssen uns noch keine Schutzbleche anschrauben, worüber wir uns gerade auch schon unterhalten haben.
Ja. Ich glaube, bei mir bleibt es auch dabei. Ich finde, wenn man nicht zu lang fährt, dann geht auch immer ohne Schutzblech.
Ja, Airsave erreicht, hast du schon gesagt.
Ja, mir hat jemand ein paar Regenüberschuhe geschenkt, also das reicht.
Ja, Paul, bei dir so?
Ja, Termine, dies und das, so richtig Off-Season ist es nicht. Das ist schon wieder, ich habe gerade schon wieder innere Panik, dass die Off-Season schon wieder bald vorbei ist.
Fest, gar kein Rad gerade?
Ja doch, ich bin letzte Woche einmal Rad gefahren mit Walzleben am Freitag und ich bin heute Rad gefahren, 1,5 Stunden. Ja, ich will schon so ein bisschen Radfahren, aber ich habe irgendwie doch relativ viele Termine, so Sponsorentermine gerade, letzte Woche, diese Woche.
Also es ist schön, das bedeutet, du hast Sponsoren.
Ja, ja. Oder ich rede noch, zum Teil auch. genau, und dies und das. Aber ja, also so richtig klassisch Off-Season ist bei mir gerade nicht, um ehrlich zu sein.
Aber
es ist gerade eine busy Phase in der Radindustrie, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen.
Also Off-Season, wie lange machst du jetzt eine Pause, bevor du wieder richtig ins Training einsteigst?
Naja, also das letzte habe ich ja noch durchgezogen bis in November rein, nach der WM. Das war nicht so gut, weil ich dann schon so krass abgebaut habe und dann erstmal eine Off-Season gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich habe echt schon relativ viel verloren. Ich mache jetzt noch bis nächste Woche. Ich bin nächste Woche Dienstag in Kölle bei meinem Coach Sebastian Rösler und auch bei Andi mal Hallo sagen. Und genau, und dann fängt es dann irgendwann auch wieder an. So, ich will halt so seicht reingehen. Ich habe halt keinen Bock, so einen Schlagtag zu haben und dann wirklich so jeden Tag, weißt du, wieder, sondern halt lieber so seichtes Wasser wieder rein und dann langsam hochziehen. Anstatt jetzt so ganz lange radikal nichts machen und dann so wirklich auch richtig anfangen zu müssen, weil ja, man doch relativ viel verloren hat. Und im Alter wird das auch immer schwerer mit dem Wiederaufbauen, muss man sagen.
Erster Tag direkt Schock für den Körper, habe ich so gelernt.
Ja, aber das will ich gar nicht mehr. Das habe ich auch so gelernt. Und wenn ich, also früher war es ja wirklich so, du hast so lange Off-Season gemacht, dass du Radfahren lernen musstest.
Mhm.
Weißt du, du bist aufs Rad gestiegen.
Yeah.
Und es hat sich
koordinativ hat es gar nicht mehr funktioniert.
Ja, genau. Und dann, also, und dann auch so Wind an den Beinen, falls es eventuell nochmal so war, dass man kurze Hose fahren konnte. Das hat sich alles ganz komisch angefühlt. So.
Hast ein anderes Bike-Fitting als normal gebraucht an dem Tag.
Genau.
Yeah.
Und, weil der Körper so verändert war schon.
Ja, wirklich, das war auch, glaube ich, nicht so gesund, immer diese so 4 Wochen komplett Pause. Nee. Ne? So von heute auf morgen.
Ich mache auch Core-Training weiter und so. 1-2 Mal die Woche. Einfach so allgemein fit bleiben. Ja. Aber dafür ziehe ich mir nachher auch noch einen Kilo Ben & Jerry's rein, muss ich sagen. Das ist natürlich dann auch, was dazugehört. Ja.
Ja, ich bereite mich schon vor auf mein Trainingslager nächste Woche.
Also, Trainingslager nennst du das, Basti?
Du trainierst in deinem 40. Geburtstag rein, sagst du.
Das habe ich vor, ja.
Also, aber da mal kurz eine persönliche Frage. Also, fällt es leicht, über den 40. zu reden, oder ist es so?
Hey, super easy. Alles cool. Ist immer noch so wie bei 30. So. Es fühlt sich so an, als macht es mich nach außen ein bisschen erwachsener, als ich bin.
Das kann
ja. Weiß ich nicht. Also bei uns nicht.
ich habe da, ja, wir kennen uns ja jetzt halt schon ein bisschen länger, aber irgendwie war das trotzdem so ein Schock. Also das letzte oder vor 2 Wochen so, kam mir das ins Bewusstsein, dass du dieses Jahr einen runden Geburtstag hast.
Ja, das heißt ja, dass bei dir auch immer näher rückt, ne?
Ja, klar, bei dir auch. Sogar noch näher. Ja, ich bin ja hier das Küken. Aber,
ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. Man sieht auch die Eierschalen. Ja.
Nee, ich freue mich mega drauf. Vor allem, ich habe meine Kumpels ja eingeladen dazu.
Also kommt so die auch.
Ältesten.
Ihr beide nicht voll.
Ihr seid auch eingeladen. Für euch. Für euch ist auch noch Platz. Ich habe unserem Doc Hollywood nämlich ein Fahrrad aufgebaut dafür. Der hat keins mehr und der wird prominent aus Los Angeles einfliegen.
Privatjet, oder?
Und Logo. Ja. Und dann freue ich mich sehr darauf, wie der, der jetzt seit irgendwie wahrscheinlich 2 Jahren nicht mehr so richtig Rad gefahren ist und gerade in San Diego irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich auf so einem DB-Fahrrad oder irgendwas dergleichen, alle 3 Tage mal so 20 bis 40 Kilometer da einen Strand hoch und runter fährt, um ein bisschen in Form zu kommen, wie wir den dann da die Berge hochschieben werden. Das wird großartig. Und das kann er dann mitnehmen, das Fahrrad.
Hast du schon eine Tour geplant für den Tag?
Nee. Wird schon. Ist doch alles das Gleiche immer. Bisschen auf Wetter gucken. Wetter ist nicht gut gemeldet.
Aber seid ihr Geburtstagsmenschen? Also ich hasse ja...
Nee, null. Also die einzigen Geburtstage, die ich gefeiert habe im Leben, waren jetzt der 30. Der 18. und der 30. oder so. Das waren die einzigen 2 Geburtstage, die ich gefeiert habe.
Ich glaube, mein letzter war auch mein 18., den ich gefeiert habe. Ich habe den 30. nicht gefeiert. Ich mag das gar nicht. Ich finde das so, dass Leute kommen dann irgendwie vereinen und so. Ich finde das alles ein bisschen weird.
Ja, du hast ja letztens so einen emotionalen Podcast-Auftritt auch gehabt. Ja,
emotional.
Ich habe den nicht gehört, aber ich habe so ein paar Zitate daraus gelesen. Die fand ich echt gut. Also... Also Einblicke in die Seele von Paul Voss.
Aber muss man wirklich sagen, das war in der Tat ein sehr gut geführtes Interview, auch die Art und Weise. Ist hinter einer Paywall, was ich auch verstehe, weil Journalismus in dem Fall, was es ist, auch irgendwie finanziert werden muss und halt in dem Fall nicht über Werbung. Nee, aber das war wirklich ein gutes Interview.
Also können wir ruhig auch mal Werbung machen, ne?
Ist ja,
für Fossi ist Red Race Podcast.
Genau, das ist das Red Race Studio. Da war ich zu Gast. Die Caroline Schiff war jetzt auch zu Gast. André Schöle. Ja. Ist gut, hat Spaß gemacht. War mal, also ich fand es interessant, auch mal normale Fragen gefragt zu werden und nicht so, also.
Was ist dein FTP?
Ja,
was ist dein Lieblingstraining?
Wie lange machst du Offseason?
Ja, genau. Sondern so persönliche Fragen. Ja.
Ja.
Ja, sonst habe ich nichts weiter zu erzählen. Also war schön mit euch.
Ja, alles klar. Wir müssen noch unser neues Podcast-Format ankündigen.
Haben wir eins?
Das habe ich zumindest hier in unseren Ablaufplan reingeschrieben. Wir haben eins und das ist schon relativ lange geplant und auch schon relativ lange in Produktion. Es sind jetzt 3 Folgen vorproduziert. Es gibt endlich, den gab es früher schon, aber jetzt gibt es ihn nochmal ausgekoppelt vom Besenwagen, den Materialwagen. In Vergangenheit waren Folgen, wo wir Leute in Firmen besucht haben oder zu Gast hatten hier, sehr beliebt, wo viel über Tech gesprochen wurde und wer das so zusammenbaut und wie das so gemacht wird und was das so für eine Historie hat, dass wir uns eigentlich die ganze Zeit schon überlegt haben, wir müssten das eigentlich auch als Format machen und haben dann dieses Jahr schon mal so ein bisschen rumkontaktiert und viele Begeisterte dafür auch gefunden. Und jetzt so Richtung Winter auf Season dachten wir, können wir das mal auskoppeln. Das wird auf jeden Fall auch an einem anderen Tag rauskommen als der Besenwagen, der weiterhin donnerstags rauskommen wird. Ich denke, wir machen das erstmal, haben wir 2-wöchentlich oder monatlich gesagt?
Ich glaube, so einmal im Monat reicht ja, dann gut. Auch erstmal.
Einmal im Monat kommt Materialwagen jetzt. Erstmal für die nächsten 3, aber ich denke, es geht
für
weiter.
Für dieses Jahr klappt das noch.
dieses Jahr haben wir 3 haben wir fertig.
Mit der sehr berühmten Besenwagen-Zuverlässigkeit könnt ihr euch darauf einstellen, dass es
richtig.
Ja,
dass danach wieder eine Pause gibt. Aber dann kommen wieder welche. Genau. Aber wir können
was ist, was ist denn verlässlicher als der Besenwagen? Hallo? Der kommt jeden Donnerstag, jetzt schon seit langer Zeit.
Ja,
letzte Woche
fucking
war die
6,5
300. Folge. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Dabei fühle ich mich alt. Nicht 40. Geburtstag, 300 Mal Podcast aufgenommen.
Aber das
nur 301 Mal. Eine haben wir ja vernichtet.
Nicht wir. Wir haben die vernichtet. 302. Das Internet hat dieses aufgefressen.
Das ist natürlich recht, Andi. Aber gibt ja, ja. Ah nee, ist auch egal. Du hast natürlich recht, wir sind sehr zuverlässig jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag und fast immer um 17 Uhr. Oder wann kommt unser Podcast raus? 17 Uhr, oder?
17:30 Uhr? Ja, musst du mal hören, ist echt gut.
Ja. hat gute Bewertungen auf jeden Fall.
Ist halt krass, ne? In 300 Folgen habe ich nicht einmal unseren Podcast gehört.
Tja, du warst ja auch fast immer mit dabei.
Wir könnten so viel bessere Statistiken haben.
Ja.
Ja. Gut. Aber es ist jetzt auch ja wirklich hier, zumindest mal in Europa, ist ja wirklich offiziell Winterpause jetzt, ne? Das letzte Rennen war diese letztes Wochenende. Jetzt am Sonntag sogar, glaube ich, ne?
Ich habe jetzt gerade einen Next Races-Kalender bei PCS reingeschaut und da sind jetzt karibische Meisterschaften.
Die sollte ich mir eigentlich auch mal angucken gehen. Ein bisschen Talentscouting machen. Ja, klar.
Aber live, ne? Boah.
War da schon mal jemand von euch?
Nee.
Karibik? Nee.
Ich war schon mal Tour de Guadeloupe.
Ah ja, als echt? Betreuer, ne? Als Physio, meine ich.
Als Physio und ich bin den Prolog gefahren. Das war eine geile Story. Ich bin, hat mich irgend so eine Clique mit zusammen Holger Sievers dafür rekrutiert als Physio. Und da war dann irgendein italienischer Ex-Profi. Ich muss noch mal nachrecherchieren, wer das war. Maurizio. Ich weiß nicht, der hat mal beim Giro Königsetappe gewonnen.
Irgendein Maurizio.
Aber sonst relativ Fondries unbekannt. Vielleicht. Fondries war es nicht. Vandelli. Maurizio Vandelli. Jetzt habe ich es wieder. Der war dabei und irgendein Österreicher war dabei, Sievers war dabei, noch irgendein deutscher U23-Fahrer war dabei. Irgend so eine zusammengewürfelte Truppe, die unter der Flagge von Acqua e Sapone gefahren sind da.
Ernsthaft?
Ich weiß nicht wieso, aber Maurizio Vandelli hatte alles dabei. De Rosa King 3, Acqua e Sapone Trikots und so weiter. Und der Österreicher ist auf dem Flug dahin krank geworden. Dachte aber, naja, vielleicht geht's am nächsten Tag wieder, kann nicht irgendjemand für mich die erste Etappe machen und ich steige dann auf Etappe 2 wieder ein. Und Sievers war so groß wie ich, also habe ich Sievers Fahrrad genommen, die Nummer und das Trikot von dem Österreicher und bin den Prolog gefahren. Und ich glaube, ich bin irgendwie 80. von 110 geworden
Nee, ich habe schon alles gefunden. Ich habe natürlich habe ich das gefunden, muss 2008 gewesen sein. Da ist nämlich der besagte Vandelli nochmal nach 2 Jahren Pause einfach nur ein Rennen im Jahr gefahren. Das war nämlich die Tour de Guadeloupe. Und der ist tatsächlich jetzt mittlerweile 60 Jahre alt, hat, glaube ich, keine Giro d'Italia Etappe gewonnen, aber war Zweiter in der Bergwertung. Mal sehen. Also,
aber er hat euch erzählt, dass er es gewonnen hat.
Er hat euch erzählt. So, Prolog. Teilnehmer waren da 130 und der Alfred Koschardt.
Irgendein Österreicher ist 115.
Der einzige geworden. Österreicher, glaube ich, am Start war, der ist 115. geworden. Ja? Also,
ja, okay. Dann war ich das.
Herzlichen Glückwunsch, Basti. Ist, glaube ich, deine einzige UCI-Platzierung. Oder?
Ist so, ne?
Einzige UCI-Rennen und dann noch nicht knapp, mal mit deinem Namen.
Knapp ein 43er Schnitt.
Ja, 42,85. Stark. Also auch nur knapp eine Minute verloren auf eine Fahrzeit von 4 Minuten 40 für den Sieger. Also ging ja noch.
4 Kilometer. Es war einfach die Strandpromenade runter und wieder hoch. Und ich hatte natürlich ein Straßenrad.
Ja, stark. Ja.
Und damals wusste ich auch noch nicht, was Aerodynamik ist.
Aber ich glaube, das war so ein, ich weiß gar nicht, ob es die Rundfahrt war, aber da sind öfter mal deutsche Teams gefahren. Auch mein Team ist da mal gefahren, aber irgendwie haben sie mich da nie mitgenommen.
Es war verrückt. Es war auch wirklich so, es ist ja jetzt wirklich schon lang her. Es war ein Erlebnis. Ich habe ja dann irgendwie Betreuer gemacht. Da war dann noch so ein italienischer älterer Freund von Vandelli dabei. Das war der sportliche Leiter. Mit dem bin ich ja im Auto rumgefahren, haben wir so ein Peugeot gekriegt. Und hat ja relativ viele Etappen. Und die ganze Insel wird befahren. Die Insel ist halt so eine vulkanische Insel. Also gibt es einen sauhohen Berg in der Mitte mit Dschungel. Die Etappen sind unfassbar schwer teilweise. Die Leute sind komplett Radsport verrückt. Du hast eine komplett karibische Bevölkerung auf dieser Insel, aber du bist in Frankreich. Hm. Du zahlst alles mit Euro. Alle Geschäfte wie in Frankreich. Und die Etappen der Straßenrand gesäumt mit Leuten überall wie Tour de France.
Stark. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen durchgeklickt. Tour de Guadeloupe, da kann ich jetzt eine gute Überleitung bringen. Das hat sich nämlich jetzt dieses Jahr oder mit dieser Saison ein sehr bekannter deutscher Radprofi von verabschiedet. Simon Geschke, der wird nämlich 2006 Siebter in der Gesamtwertung von der Tour de Guadeloupe, der ist auch mal gefahren. Also herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich, Simon Geschke, für diese starke Leistung bei der Tour de Guadeloupe. Und natürlich, ja, ich habe ihm auch schon geschrieben, sehr beeindruckende Karriere. Ja, kann man nur auch dazu gratulieren. Und ich bin mal gespannt, wie wir Simon Geschke, in welchem Kontext wir ihn im Radsport nochmal wiedersehen. Und ob, ist ja auch die Frage, ne?
Gibt noch ein paar noch andere Leute, die Karriere beendet haben. Zwei habe ich hier noch auf meiner Liste stehen. Rüdiger Selig, den würde ich auch gerne demnächst nochmal einladen hier. Der war hier schon zu Gast, aber das ist schon einige Zeit her und seine Jahre jetzt bei Astana zum Beispiel, über die haben wir noch nichts gehört. Und was er jetzt so vorhat nach der Karriere, also der wird demnächst von mir einen Text bekommen, bin ich mir auch relativ sicher, dass er da zusagt und wir den jetzt im Winter mal hier zu hören bekommen. Und dann gibt es noch Rigoberto Urán.
Ja.
Da haben Andi und ich uns beide dieses Thema aufgeschrieben, weil letzte Woche haben wir ja unseren Live-Podcast aus Berlin veröffentlicht. Also konnten wir nicht brühwarm drüber reden, aber Rico hat jetzt ein bisschen Spannung aufgebaut und will jetzt nochmal Fußballprofi werden.
Ja, ist die Frage, ob er, wie ernst er das gemeint hat, ne? Aber ich könnte es mir vorstellen. Mhm. Also ich hätte das gerne auch probiert. Aber ich war nicht bekannt genug.
Und wenn es so viele TV-Kameras ist, oder? Also für seine
Show, also
läuft die noch?
Ich habe auch ein bisschen angefangen, so Fußball zu spielen, halt nur so Hobby mit ein paar Freunden und Bekannten. Aber ich hätte schon richtig Bock gehabt, mal so richtig Fußball zu lernen. So auch gar, also ich musste, hätte gar kein Spiel machen müssen, aber mit einem Profis so zu trainieren, wie die so. Und nicht mit der Profi, besser mit so einem Nachwuchs, also mit so einer Nachwuchsmannschaft. Finde ich, ja, also Fußball ist ein großes Thema, aber so als Sport finde ich schon ganz geil, muss ich sagen. Jetzt nicht so das Drumherum unbedingt, ne, aber an sich die Sportart finde ich super spannend. So, vor allem, wenn man mal so ein bisschen von Fußballern erklärt bekommt, wie das eigentlich so funktioniert. Also das sind nochmal andere Einblicke, als wenn man jetzt einfach nur zuguckt und so ein bisschen Analyse von den Experten da hört.
Ich finde, so von der Couch kann man das auch ganz gut erklären. So Leute, die können das auch gut erklären, wie das funktioniert.
Ja, auch so, ne, man lernt das schon. Ne? Es gibt ja Fußballschulen, so es ist schon irgendwie, ja, gibt so bestimmte Dinge, die man da, ja, Techniken auch alles, ne, alles Mögliche. Ich finde, es ist nicht nur so platt, wie es vielleicht manchmal von außen wirkt, so alle rennen den Ball hinterher und ist schon spannend und macht dann auch nochmal mehr Spaß zu gucken, finde ich, wenn man sich so ein bisschen da rein fuchst.
Ja, also ich war immer erstaunt in meiner ersten Karriere als Physiotherapeut, wenn ich so mal wirkliche Profifußballer behandelt habe, was nicht so oft passiert ist, aber gerade da in Köln in der Praxis hatten wir manchmal so Wochenendeinsätze für irgendwelche bestimmten Leute, die dann nur dafür kamen und das waren halt dann manchmal irgendwie entweder Zweitligaspieler oder tatsächlich irgendwie ausländische Profis, die in Köln in so einer Akademie trainiert haben und ich war immer erstaunt, wie extrem bodenständig diese Leute waren, die da kamen. Und du wusstest eigentlich, dass die irgendwie für ausländische große Vereine spielen und sau viel Geld verdienen. Und das waren irgendwie so, zumindest die ich kennengelernt habe, das waren alles so richtige Arbeiter.
Ja, gibt es bestimmt auch andere Beispiele, ne? Gerade im Fußball gibt es ja einfach eine Menge. Das ist ja eh immer krass. Also wenn du überlegst, wie viele letztendlich mit Fußball Geld verdienen, so, ne, auf der Welt. Wenn das mit dem Radsport vergleicht, ist es schon.
Und wahrscheinlich gibt es noch mehr, die versuchen, in der Relation zu Radsport, wie viele Leute Geld verdienen und wie viele Leute es versuchen, da reinzukommen, gibt es bei Fußball wahrscheinlich noch mal mehr als bei Radsport.
Ja, das,
und
das
da
sowieso,
fallen schon viele.
Das sowieso, ja.
Viele durchs Netz.
Ja.
Ja, also leider haben wir keine weiteren Insights in diesen Rigoberto Urán-Plan, aber wir bleiben dran.
Ich glaube, der hat nur gelabert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der sich halbwegs koordinativ bewegen kann, außer rechts, links auf die Pedale treten. Obwohl, der ist auch ein guter Tänzer, ne? Oder?
Ja, wahrscheinlich. Also das traue ich ihm zu.
Ja.
Hat noch so ein Clickbait-Reel hochgeladen, wo er so mit dem Fußball auf irgendwas zielt und dann so anläuft und tritt und dann hört es aber auf, bevor er schießt.
Ich folge Grigos Insta-Game nicht. Also habe ich noch nicht gesehen.
Ja, das lasse ich mir nicht nehmen. Gut, es hat hier relativ viele von den Punkten, die ich hier aufgeschrieben habe, haben mit Wechseln zu tun. Das schieben wir nochmal ein bisschen nach hinten und machen die anderen vorher. Habt ihr diesen kleinen Ausraster von Elisabeth mitbekommen? Bei einem der ersten Crossrennen dieser Saison?
Ja, im Nachgang, ne? Also ja, mitbekommen, angeguckt habe ich mir das nicht, aber ich mochte den schon vorher nicht. Der war mir schon immer unsympathisch irgendwie.
Nur weil der klein ist, du hast nur was gegen kleine Leute.
Nee, der hat sich immer so groß aufgespielt und dann, weißt du, hat er eigentlich gar nichts zu melden, sobald irgendwie mal einer kommt, der richtig Cross fahren kann. Also eigentlich kommen dann immer so zwei, die den dann so richtig um die Ohren fahren und dafür, finde ich, hat er schon eine große Klappe immer gehabt. Also letztendlich kommen ja sogar regelmäßig Leute, die schneller fahren als er, ne? Er ist halt so der Einzige, der halt nur Cross fährt, der dann vielleicht irgendwie vorne dann wäre, wenn eben die anderen nicht kommen, ne? Also Van der Poel, Van Aert und auch Pitcock, glaube ich, muss sich auch nicht groß anstrengen, um denen mal zu zeigen, wie das geht. Ja, also Cross ist eh so ein Ding irgendwie. Es ist so eine Parallelwelt, so in Holland und Belgien, oder?
Paul hat die zumindest schon selbst erlebt.
Ja, ist halt andere Kultur, ne? Also findet halt im Fernsehen statt. Klar, es ist anders.
Ja, der
als
ist ja so. Innerhalb dieser ist Bubble so ist der ja auch eine Nummer, so, ne? Aber es ist dann irgendwie so, als Außenstehender finde ich es so ein bisschen weird, wenn er dann so, was er da schon teilweise für Aussagen getroffen hat und dann kommt mal einer und
die sind
zeigt
in Belgien
dann mal,
schon
wie
groß.
Es geht. Ja, ja, klar.
Die sind Belgien schon groß und bekannt, ne?
Ja, also,
Es ist für mich so ein bisschen wie Zweitliga-Fußballvereine. Wenn ich jetzt so, der sich nicht viel mit Fußball beschäftigt, halt Sachen von Fußball mitbekomme, ist halt immer erste Liga oder international. Und ich weiß, dass es die Zweitliga-Vereine gibt und ich weiß, dass da auch gutes Geld verdient wird. Aber ich kriege eigentlich nichts davon mit. Und so ist es für mich auch so mit Radsport, mit Cross. Also ich habe natürlich noch irgendwie Ahnung von Pro-Teams im Straßenradsport, aber Cross ist irgendwie so zweite Liga.
Ja, nur,
die verdienen da Geld.
Aber es ist halt nur so regional. Weißt du, das ist halt dazu noch nur so regional. Also,
Regionalliga.
Also, ja. Ja,
um kurz nochmal für alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, das nochmal aufzulösen, was überhaupt passiert ist. Kleiner Aufreger, Elisabeth und, wie heißt der Dude von Alpecin? Kamp oder so?
Ryan Kamp, ja.
Ryan Kamp verhaken sich auf einer kleinen Abfahrt irgendwie ineinander im Crossrennen und beide crashen in die Absperrung an der Seite. Und Kamps Rad liegt noch so im Weg, als Isabit aufsteht und sein Fahrrad nimmt und wieder weiterfahren will. Und dann läuft er über das Rad drüber und tritt nochmal so mit Schmackes aufs Schaltwerk von Kamp, so dass das auf jeden Fall getotalt ist. Und der Kamp, der denkt sich auch nur so, was geht ab? Und dann fährt er aber schon weiter. Wie das jetzt ausgegangen ist und sanktioniert wurde, kann ich leider hier an dieser Stelle nicht bringen.
Also ich glaube, drei Rennsperre und
genau. Und Geldstrafe. Und aber jetzt gibt es auch schon Aussagen von, ich glaube, Nils Albert, ehemaliger Cross-Weltmeister, der auch meinte, dass aber auch das Verhalten von Ryan Kamp nochmal untersucht werden sollte. Also das ist schon jetzt irgendwie eine größere Sache und das Problem ist ja auch, drei Rennen heißt dann irgendwie auch, dass du vielleicht ein oder zwei Rennen von einer gewissen Serie nicht fahren kannst, was wiederum deine Chance minimiert, diese Serie auch zu gewinnen. Und der Sieg bei diesen Serien ist preisgünstig gering, dann denkt man auch Prämien innerhalb von Teams und so weiter.
Gut, da sollte man solche Situationen vor Kameras natürlich auch ohne Kameras
vermeiden.
Lassen.
Ja.
Man sollte einfach darüber nachdenken weiterfahren.
Also selbst
ohne
wenn der andere vorher irgendwie eine nicht so coole Aktion gemacht hat, dann kannst du dich ja nicht darüber hinwegsetzen und dann auch irgendwas
kannst
Illegales
nicht
machen.
Zertreten.
Das ist so wie ein Autofahrer, der dich beschwert, dass du auf der Straße fährst, was ja jetzt in dem Fall sogar noch nicht mehr verboten ist, je nach Situation, klar. Aber und dann anfängt zu hupen oder dich bedrängt, weißt du? Also, okay. Nur weil ich was falsch mache, machst du auch was falsch, ja. Naja. kam mir gerade nur so, weil ich hatte die Situation letzte Woche auch schon wieder. Da muss ich mich, ich muss dann immer nur, also ich lache dann immer. Ich verstehe die Leute einfach nicht.
Ja, nein, lass da bitte mit, damit.
Nee, nee, da, ich wollte gerade eigentlich zu einer anderen Disziplin kommen innerhalb des Radsports,
ja,
die nämlich letzte Woche kann man jetzt sagen, war, ist trotzdem immer noch ein Highlight, ne, eine Weltmeisterschaft auch im Olympischen Jahr. Vor allem, weil es im Radsport ja immer noch dieses schöne Trikot dafür gibt und für einen Olympiasieger nicht. Den erkennt man dann nur an komischen goldenen Accessoires die nächsten 4 Jahre. Ja, habt ihr das ein bisschen verfolgt oder Paul, du hast dann wahrscheinlich die warst du am nächsten dran, ne? Dein Edelhelfer hat ja Edelmetall geholt.
Genau, Roger Kluge und Tim Thorn-Teudenberg werden Weltmeister in Madison auf der Bahn. Quasi Fadi mit so Nummern. Also ich glaube, Roger könnte, das biologisch geht das auch, auf jeden Fall solide schon, könnte der Vater von Tim Thorn sein.
Ja.
Das wäre so an der kritischen Altersgrenze, aber wäre möglich.
Es Fall. Müsste niemand im Knast.
Auf jeden Fall. Ja, knapp, glaube ich. Eventuell. Also ist knapp. Aber wäre möglich. Und dementsprechend sahen die auf den Fotos auch aus. Aber ja, die wären beide Weltmeister. Überragende Leistung. Und finde ich geil. Also Roger Kluge hat sich ja quasi mit dem UCI Gravel-Rennen in Girona und dann der Gravel-WM auch ideal auf die Bahn vorbereitet. Also ich meine, was liegt näher als Gravel-Fahren für die Bahn? Ja, vielleicht wird das jetzt.
Gut,
das war wahrscheinlich
schon ein Pilotprojekt.
Ja, aber ist er jetzt wirklich nicht so weit davon, also ist er gar nicht so weit entfernt. Ne? Beim Graveln kannst du auch nicht so gut rollen lassen. Also ja. Musst du auch immer treten, auf der Bahn auch. Also.
Ja, nee, aber was daran, jetzt mal olympisches Jahr hin oder her, klar kann man immer das Argument bringen, dass irgendwie vielleicht die Konkurrenz nicht ganz so da ist, aber ich sage ja auch immer, ne, auch bei anderen, gewinnen ist halt nochmal anders als aufs Podium fahren. Also zu gewinnen musst du halt immer was extra haben. Und ich meine, der ist jetzt zum dritten Mal Weltmeister, Tim Thorn, das zum ersten Mal, ist schon geil. Und auch der, weil wir eben auf der Bahn sind, auch der
ja,
Bahnvierer der Frauen,
das
die
ist
wurden
ja,
Zweiter.
Ja.
Die wurden Zweiter. Und dann.
Und jetzt kommst.
Nein, das musst du mir bitte überlassen. Ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass Florian Monreal eine Feier veranstaltet, um einen Bahnfahrer zu begrüßen, der für ihn die erste WM-Medaille holt. Das musst du ihm auf der Zunge zergehen lassen. Florian Monreal hat in seinem Team einen Bahnmedaillengewinner von einer WM. Und nicht Junioren oder so, sondern Elite. Das ist, also ich hätte alles vermutet, aber nicht das. Und ich glaube Moni auch nicht. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so glücklich überrascht.
Ja, Florian Monreal, Teamchef von Team Lotto Kernhaus, sag ich mal, war nicht immer so ganz überein mit der Bahnförderung des Bund Deutscher Radfahrers und hat aber eben jetzt in seiner Mannschaft den
Ben Jochum,
genau. Und der war mit dabei bei der ersten Medaille im Bahnvierer seit 22 Jahren.
Genau, die letzte gab es 2002. Da gab es den Oldschool-Vierer mit Namen, die wahrscheinlich die meisten Zuhörer nicht gar nicht mehr kennen. Und
Jens Lehmann.
Ja, Robert Barko, keine Ahnung, wer da alles gefahren ist. Ja.
Geil.
Aber das Krasse daran, das, was wir wirklich auch da, ne, klar, irgendwie nach Olympia oder so, aber auch da ist ja nicht so, als wenn der andere deutsche Vierer, also die anderen Sportler, das nie probiert hätten, auch nach Olympia. Ne?
Mhm. Ja, gib du mal Kontext, weil du weißt es am besten. Das war so ein bisschen der Azubi-Vierer jetzt.
Ja, also was heißt Azubi-Vierer? Also das sind halt sehr junge Rennfahrer. Ne? Also ich glaube, Tim Thorn-Teutenberg war im Finale. Nee, der war nicht. Doch, der war der Älteste wahrscheinlich sogar aus dem Vierer. Der ist letztes Jahr U23, oder?
Ja, aber der Felix Groß müsste ja schon noch älter sein.
Nee, aber der Felix Groß ist ja nicht Finale gefahren. Und Tim Thorn ist ja ins Finale für Felix Groß rein.
Deswegen, Tim Thorn-Teutenberg ist 22 Jahre alt, genau, wird nächstes Jahr 23.
Genau, dann der gute Sportler Boos, mir fällt gerade sein Vorname nicht ein.
Benjamin.
Vielleicht hast du nicht, Benjamin Boos, dann Tim Thorn-Teutenberg, Ben Jochum und
Bruno Kessler,
genau. Die sind das Finale gefahren. Der Felix Groß ist in der Quali und, glaube ich, Halbfinale, wie auch immer das heißt, gefahren. Und Tim Thorn ist reingekommen im Finale. Und ja, das ist ein sehr junger Vierer, ein Nachwuchsvierer. und die fahren nur zwei Sekunden langsamer, um die zwei Sekunden langsamer als der Olympia-Vierer der Deutschen in Paris. Ist jetzt auch keine, der Abstand ist immer noch groß nach vorne, aber ja, wie gesagt, alle anderen wollten auch eine Medaille und ich finde das schon eigentlich schön zu sehen, dass so ein Vierer da so hinfährt. Und wenn du dir, ich habe mir das Rennen auch angeschaut ein paar Mal, die fahren jetzt auch nicht perfekt, ne? Also da sind noch viele Lücken, noch auch zum Teil unruhig auf dem Rad im Vergleich zu den anderen Nationen. Und muss man sagen, halt echt Chapeau, dass die da auf dem dritten Platz fahren konnten.
Ja, ja, schon geil, ne? Vor allen Dingen, also es war jetzt wirklich, hat ja ein paar Jahre gedauert und davor, also ne, um in der Zeit, wo die letzten Medaille geholt wurde, da war das ja so eine Macht, ne? Der deutsche Vierer damals auf der Bahn, das war immer so das Vorzeigeschild auch ja, der Bahnabteilung in Deutschland. Da hat man jetzt lange versucht, ne? Also da irgendwie wieder dran anzuknüpfen und jetzt so ein bisschen unerwartet, kann man ja auch sagen. Also ich glaube, hat sich vorher keiner so richtig ausgerechnet. Aber wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren, zumindest in den Nachwuchsklassen, hatten wir ja sehr oft Weltmeister in der Disziplin, ne? Also auch die jetzt da teilweise mitgefahren sind, waren bei den Junioren zumindest mal Weltmeister oder vielleicht auch mal einen Europameistertitel. Er war schon dabei, also mal sehen, wie sich das dann so weiterentwickelt in den nächsten Jahren und wie sie das dann handeln, so, ne, mit ihren Teams auf der Straße, wenn sie dann noch Straße fahren. Also,
also ich glaube, das wird jetzt nicht die Welt verändern, aber es kann halt so ein bisschen sowas vielleicht in die richtige Richtung ins Rollen bringen und
ja, auch daher, vielleicht also einfach die Motivation, ne? So
ja, genau, ja.
Der Fahrer, so, ne? Also das hat mit Sicherheit jetzt auch die motiviert, die jetzt nicht dabei waren, die Olympia gefahren sind. Gibt ja auch so ein bisschen Selbstvertrauen mit und vielleicht dann auch ein bisschen mehr so Spaß einfach auch an der Sache, ne? Klar, macht ja mehr Spaß, wenn du um eine Medaille mitfahren kannst, als immer irgendwie gerade so die Quali schaffen. Ja, und dann bleibt man vielleicht auch eher dabei. Also man hat ja auch oft dass die Fahrer, die dann Weltmeister auf der Bahn waren als Junior, sich dann für eine reine Straßenkarriere entschieden haben, weil aus verschiedensten Gründen. Und vielleicht ist das immer noch so ein Argument zu sagen, okay, es lohnt sich ja auch irgendwie, ne, so ein bisschen noch jetzt auf der Bahn zu fahren. Ja, mal schauen. War eigentlich ein cooles Event, ne? War eine gute Stimmung auf jeden Fall. Kopenhagen, Dänemark ist schon. Entwickelt sich jetzt so richtig zur Radsportnation, ne? Nächstes Jahr ein neues World Tour Rennen, Kopenhagen auch. Mal sehen.
Genau. Noch eine Sache dazu gesagt: Die Frauen werden Zweite. Hm. Auch herzlichen Glückwunsch da. Auch passend zur Folge, die letzte Woche rauskam mit deren Bundestrainer. Aber was ich halt so interessant finde, ist halt erstmal, dass der Vierer bei den Männern, also bei den Frauen, dass die nochmal wieder aufs Podium fahren, das erwartet man jetzt nicht, aber das ist so. Das haben die jetzt in den letzten Jahren halt ja öfters getan. Das ist jetzt keine Riesenüberraschung. Und bei den Männern finde ich es halt schon. Und dann ist auch Roger mit Tim Thon das so hinkriegen, dass sie Weltmeister werden, finde ich auch geil. Und ist, glaube ich, ganz gut, dass alle mal sehen, dass du auch mit so jungen Sportlern, wenn du so ein bisschen reinwirfst, vielleicht auch ein paar Sachen so durchmixt, dass das auch zum Erfolg führen kann. So. Ich glaube, das ist eher das ist wirklich das sehr, sehr Positive, was man da mal mitnehmen sollte.
Ja. Apropos letzte Folge. Ich habe ja da so ein bisschen im Archiv von Hennes Roth gekramt, nach Bildern gesucht von André Korff aus seiner aktiven Zeit und ich hatte so einen Spaß dabei. Also da waren so ich hatte so richtig geile nostalgische Vibes dabei. Das war so richtig so meine Zeit, wo ich so richtig angefangen habe mit Radsport, den Radsport zu verfolgen. Und ich fand es so krass, ne, wie sich das Material und vor allem Bekleidung und so geändert hat. Muss schon sehr lachen.
Es waren einige Segellenker auf jeden Fall zu sehen in unserem Post auch.
Ja, gut.
Halben Meter breite Lenker.
42 gab es gar nicht weniger, ne? So, ja. Mitte.
44, 46 war auf jeden Fall auch noch beliebt.
Ja. Ja, ich weiß noch, dass geil. Damals im Cross ist man dann sogar noch ein bisschen breitere Lenker gefahren teilweise, oder Paul? Ne, da gab es dann schon so 48 und da sind ja dann auch ein paar Leute einfach die Dinger auf der Straße gefahren, weil sie es irgendwie geiler fanden.
Die dachte man auch noch, je weiter der Brustkorb, die Arme geöffnet sind, desto besser tiefer kann man einatmen.
Aber wo wir da jetzt gerade sind, ich habe bei der Gravel EM, war auch ein Mountainbike-Italiener am Start und da hättest du auch sagen, also ohne dass ich wusste, dass er Mountainbiker ist, hast du gesehen, dass er Mountainbiker ist. Lenker auf Sattelhöhe und dann irgendwie die Hebel so weit wie möglich nach oben so hochgedreht auch, obwohl es ein integrierter Lenker war.
Klassiker,
und halt auch wirklich, also es war eigentlich ein Mountainbike-Lenker, der rund geformt war, wie ein Straßenlenker, so breit war der. Es war so, sah so witzig aus einfach. Das, da hast du früher auch immer erkannt, wer Mountainbiker ist. Mittlerweile ist es auch anders, außer natürlich in Einzelfällen. Ja. Ist schon witzig. Und genau, da kam das eine Bild von Ulle auch, wo der ja auch wirklich so ein Ulle ist jetzt ja auch nicht schmal, aber der Lenker sieht halt noch breit aus bei ihm.
Ja, die sind da also mega breit gewesen, die Lenker. Ja. Aber auch so die Laufräder, die man da noch so gefahren ist, schön hier Paris-Roubaix mit so ganz flachen Felgen. Ich meine, bin ich sogar auch noch gefahren bei Roubaix, aber hab ich schon erfolgreich verdrängt.
Ja.
Oder auch einfach, dass die Rennen gefahren sind ohne Helm. Das ist so, ich komme einfach nicht drauf klar. Oder dass man selber auch, ich habe früher ohne Helm trainiert, so in der Zeit, ne?
Ja.
Das war vollkommen normal.
Da weißt du noch, als ich angefangen habe, einen Helm zu tragen, war im Winter, weil damals war es noch so, im Winter ist man immer mit Bommelmütze gefahren. Ja, oder diese Edge-Under-Mütze aus Malle.
Ist ja auch warm, ne?
Genau. Und dann bin ich irgendwann mal zum Crosstraining mit Helm gekommen und ich wurde gedisst dafür, dass ich mit Helm gekommen bin.
Echt?
Ja, ist immer so am Anfang.
Ja, das war echt.
War bei uns jetzt nicht so eigentlich, aber es hatte auch keiner einen anderen.
Es ist unglaublich, wirklich. Es ist unglaublich.
Ja, also ab morgen
fahre ich auch ohne Sicherheitsgurt,
weißt du?
Als Amateur musste man ja früher auch einen Helm im Rennen tragen, zumindest vor den Profis.
Ja, aber nach Casatelli hat sich das ja zum Glück alles geändert.
Ja. Nach André Kiveljov, glaube ich, war es dann am Ende.
Ja.
Nach dem Unfall wurde auch die Pflicht eingeführt.
Nee, nach Casatelli war das doch, wo sie dann dort den Helm, beziehungsweise nach Casatelli, weil da durften mussten sie Helm tragen und die durften den aber am letzten Anstieg, durften sie den Helm dann ins Auto geben. Und da weiß ich noch, wie die dann wirklich so unten alle drauf gewartet haben, bis dieses Schild kam und dann kamen die Helfer und haben halt die ganzen Helme eingesammelt und haben die zum Auto gebracht. Das war komplett bescheuert eigentlich so wirklich. Ja, das war nach Casatelli. Da hat sich das geändert.
Ich lese das auf jeden Fall nochmal nach.
Also ich bin, oder Andi?
Hier André Kiveljov. Ich bin im Wikipedia-Artikel. Unter anderem aufgrund dieses tödlichen Sturzes führte die UCI seit langem geforderte, vielen Rennfahrern aber immer wieder abgelehnte Helmpflicht bei Rennen ein.
Ich dachte, das wäre Casatelli gewesen.
Das war 2003 und ich glaube, Casatelli war wesentlich vorher, oder?
Ja, ich glaube auch. Naja.
Ja.
Die hatten Casatelli war schon 95.
Ja, die hatten beide nicht. Ja, stimmt, die hätten beide nicht ums Leben kommen müssen.
Also Basti morgen nur mit Bommelmütze.
Ja.
kein Real.
Und nur Oberlenker anfassen.
So.
Und starre Gang.
Ja, lass uns jetzt mal ins Wechseldings hier reingehen.
Wir fangen mit Rosa Klöser an.
Andi hat gar keinen Bock.
Nee, Mann.
Gar keinen Bock.
Ey, noch über Arbeit reden hier, oder was?
Na, du bist doch noch nicht fertig für dieses Jahr. Du hast noch zu tun.
Ja.
Rosa Klöser, weil wir alle was damit zu tun haben. Andi war dabei, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe und für Rosa unter Vertrag genommen habe dieses Jahr. Dann dieses Jahr relativ erfolgreich gefahren. Natürlich irgendwie auch schon die Angebote von Mitbewerbern mitbekommen, spätestens nach der Straßen-DM dieses Jahr. Und jetzt hat sie, ich wusste es natürlich schon vorher, ihr auch, wurde released, dass sie nächstes Jahr bei Canyon SRAM World Tour fährt. Also ich wusste dann schon relativ früh, dass wir da leider wenig entgegensetzen können bei dem, was ihr da geboten wird. Und ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird.
Ich weiß gar nicht, also so richtig viele Quereinsteigerinnen gab es jetzt auch noch nicht, ne?
Im
Männerradsport, so, da gibt es ja diese bekannten Beispiele, der Skispringer, der Skibergsteiger, der Ruderer.
Ich denke schon, Ruderer, also so die sind es nicht so klassisch Eisschnellläuferinnen auch dann in den Niederlanden, die das mal probieren.
Antonia Niedermeyer ist ja auch kein
Schnellläufer. Ja, genau. Stimmt, Antonia Niedermeyer.
Ja. Ja, schreibt uns gern mal, weil ich glaube schon, dass es da einige gibt.
Aber ist es vielleicht, ist es die erste Person, die aus dem Gravel in die World Tour wechselt?
Gut. So viel
Normalerweise Gravel ist ja
jetzt in der Historie des Radsports
auch gut, aber
stimmt. Ne? Reverse X-Pro. From X to Pro.
Oder? Paul. Paul weiß nicht, was er sagt. Ja, aber ist also normalerweise, also viele von den aktiven reinen Gravel-Fahrern oder Fahrerinnen, die kommen von der Straße letztendlich und wechseln in den Gravel-Bereich, oder? Also jetzt wegen Karriere und hin und her.
Genau, ich habe eine Aussage dazu. Die meisten, es gibt Angebote, auch in den USA, gegenüber Gravel-Fahrern. Die haben es aber einfach nicht gemacht, weil sie wesentlich mehr Geld verdienen im Gravel-Bereich.
Mhm.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass...
Und jetzt wurde genug angeboten.
Genau, und ich glaube, dass hier auch der finanzielle Aspekt eher noch auf dem Gravel liegt und die Straße halt so ein Side-Deal mit ist. Aber ich glaube,
Das ist aber was ich jetzt gerne mal besprechen würde, so jetzt rein aus den Erfahrungen, die wir bis jetzt haben. So, ich kenne den Trainer und kenne auch so die Daten so ein bisschen, aber das einzige Straßenrennen, was ja jetzt dieses Jahr wirklich passiert ist, ist die DM, wo sie in der 10-köpfigen Spitzengruppe war. Dann hat man so ein bisschen wahrscheinlich irgendwie Daten von Fatigue Resistance, weil sie ein paar sehr lange Rennen gefahren ist. Andi, was denkst du, wie sie da nächstes Jahr auf der Straße performen kann?
Ja, ich glaube, wenn sie sich, also sie wird so ein bisschen Eingewöhnungsphase mit Sicherheit brauchen. Ne? Ist ja jetzt schon irgendwie ein ganz anderer Rennverlauf. Ne? Ist ja auf der Straße definitiv mehr noch eine Teamsportart als zum Beispiel im Gravel. Da ist halt die Frage, wieso da so ein bisschen mit auch der, ja, so den Geflogenheiten quasi zurechtkommt. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass so physisch, dass sie da schon irgendwie Fuß fassen kann. Und das ist vielleicht dann auch der Unterschied. Ne? Ich weiß jetzt nicht, welche Gravel-Fahrer in den USA da die Möglichkeit haben, in die World Tour zu gehen. Aber vielleicht haben die sich da auch gar nicht so große Chancen ausgerechnet. Ne? Und auf der anderen Seite hätte sie vielleicht jetzt schon auch irgendwie so, vielleicht hat sie da einfach so auch die Idee, vielleicht geht da ja auch was. Ne? Ich weiß, also Paul, ja, kann sein, dass das auch anders ist. Ne?
Aber, also genau, also ich kenne keine Details von Deals, aber ich weiß von zumindest mal einem amerikanischen Rennfahrer auf jeden Fall, dass das der Grund ist, weil halt die Freiheiten, die vielleicht eine Rosa nächstes Jahr hat bei ihrem Team, anderen Fahrern halt nicht gewährt wird und das der Grund war, weshalb sie sich dafür nicht entschieden haben, für diesen parallelen Karriereweg. Hm. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil einen Keegan Swenson zum Beispiel, wer auch immer, die sicherlich in die World Tour gehen könnten, weil die Performance dafür auch haben, aber es einfach nicht machen, weil sie halt schon ziemlich viel Geld verdienen, einfach im Gravel. So.
Und ich würde sagen, wir können jetzt mal so...
Eine Sache noch, und das ist ja übrigens auch das Gleiche, es hat uns doch auch mal, wer war das, hat das nicht der Toni Palzer auch gesagt? Es ist ja auch ein Risiko zum Beispiel gewesen aus dem Skisport, ein Red Bull-Sponsoring, allen drum und dran, irgendwie in den Sport reinzugehen, wo er da irgendwie vielleicht für ein bisschen mehr als Mindestgehalt oder sowas fährt. Und da gibt es auch andere Sachen, wo jetzt Christian Blumenfeld zum Beispiel, über den kann man lachen, aber mit einem Grund, weshalb er wahrscheinlich nicht in Radsport geht, ist, weil er Millionen verdient im Triathlon und im Radsport halt, da zahlt ihn das keiner. Und es gibt halt keine Teams, die solche Sachen mittlerweile, oder die solche Sachen wirklich ermöglichen. Das Einzige ist Ineos, wo man Cameron Wurf, der auch gleichzeitig Triathlet ist, und ein Helfer bei Ineos, wo er war. Aber ich glaube,
der war aber nie auf dem wahrscheinlich finanziellen Niveau wie Blumenfeld.
Genau.
Ne?
Genau. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass es da bei Canyon Swam und innerhalb von Canyon einfach Lösungen gibt, die das ermöglichen. Ja. Das wird der Grund sein.
Bevor wir sind auf jeden Fall alle gespannt. Wer noch ganz kurz Kontext braucht, Rosa Klöser hat dieses Jahr Unbound Elite Frauen gewonnen. Noch einige UCI-Rennen auf dem Podium beendet im Gravel und Deutsche Meisterschaft Straße 10. geworden. Und wer aber noch den Sprung von Gravel in die World Tour geschafft hat, ist Asbjørn Hellemose.
Ja, nee.
Das ist ja schon aber auch.
Nee, erzählt. Das ist wirklich Quatsch.
Also der kommt aus der World Tour. Genau, ja, ich weiß.
Der war World Tour-Profi bei Trek Segafredo, hat da keinen Vertrag mehr bekommen, hat ein Überbrückungsjahr im Gravel gemacht, ist okay gefahren, aber jetzt auch nicht überragend, hat sich aber durch seine Comms und seine Leistungswerte wieder zurück einen Vertrag ergattert bei Jaco Alula. Also es hat nichts mit Gravel zu tun, weshalb er Profi geworden ist.
Ich sag, sein Powermeter stimmt nicht.
Naja gut, also aber die Zeiten stimmen halt trotzdem, die er am Mortirolo und so gefahren ist. Also der ist ja Haufen,
ja, okay.
Die haben so ein Projekt halt draus gemacht, wo der halt haufenweise Comms sich ausgesucht hat in Italien, lebt ja auch in Italien mittlerweile. Und noch eine Sache, ich weiß auch, andere Fahrerinnen haben die Möglichkeit gehabt, in ein World Tour Team zu gehen, haben sie aber auch dagegen entschieden. Also ist jetzt nicht so, als wenn es sie noch nie gab. Ist halt immer eine Abwägungssache. Ja.
Ja, letztendlich hat es nur noch nicht stattgefunden. Ne? Also,
genau, es hat. Ja.
Er hat trotzdem ja gut gelaufen für ihn erstmal. Ne? Also ich denke, er wollte das natürlich auch unbedingt, nochmal in die World Tour zu kommen.
Ja, das war sein Ziel.
War jetzt definitiv keine safe Nummer, so aus dem Sport komplett rauszugehen. 2 Jahre World Tour gefahren bei Lidl Trek. Jetzt dieses Jahr einfach als Privatier Gravel gefahren. Und halt dran gearbeitet, da wieder zurückzukommen, und nächstes Jahr dann Jayco. Zumindest auf Pro Cycling Stats kann natürlich mehr sein, aber ein Jahresvertrag 2025, Jayco Alula. Sind wir mal gespannt.
Ich fand gerade schön, dass Andi und ich synchron nee gesagt haben.
ich wollte euch auch triggern, natürlich.
Ja.
Und jetzt zum nächsten Quereinstieg, der nicht stattfindet. Also da, wir haben schon öfters drüber geredet, aber Christian Blumenfeld jetzt wohl offiziell verkündet, Projekt World Tour wird nicht angegangen.
Ausrede. Mit dem Geld.
Ja, ich glaube, wenn Olympia anders verlaufen wäre, wäre die wahrscheinlich, also er hatte das Ziel, Olympiasieger zu werden. Er war ja Titelverteidiger, hat in Tokio gewonnen. Wenn er das geschafft hätte, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht trotzdem passiert wäre, aber ich denke, dass die Performance da plus halt dann wahrscheinlich das, was finanziell am Ende bei rumgekommen wäre, vielleicht dann doch schon dazu verleitet hat, okay, dann mache ich halt weiterhin Triathlon. Also wird, denke ich mal, so ein Mix gewesen sein.
Hm.
Also, ich denke auch, dass ihm einige Leute geraten haben, das nicht zu machen.
Ja, vielleicht hat er auch hier zugehört.
Ich war einer davon. Die ganze Radsportwelt.
Ja, also hätte er die Tour dann gewonnen oder was auch immer sein Ziel da war, dann hätte er das ja auch so ein bisschen kompensieren können. Was hat er gesagt? 1-2 Jahre braucht er, und dann im dritten Jahr oder vierten Jahr, dann fährt er da mit. Dann hätte er schon wieder ein bisschen Geld verdient, hätte er die Tour dann gewonnen. Auch so langfristig. Ja, aber ja.
Aber ja, haben die Odds standen für einige Experten nicht so gut dafür, auf jeden Fall.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Hello. So, wir sind euch noch eine Sache schuldig. Wir hatten ja mit Woop im September eine Challenge, wo Besenwagen-Hörer in einer Gruppe mit uns, gegen uns, in den Kategorien Erholung, Schlaf und Belastung battlen konnten. Und wir haben 3 Gewinner und hatten angekündigt, dass die im Besenwagen auch stattfinden, beziehungsweise ihre Tipps abgeben können, wie sie ihre Kategorie gewonnen haben. Und in den nächsten 3 Woop-Werbespots könnt ihr euch diese Tipps anhören. Und heute ist Daniel dran, unser Besenwagen-Schlafexperte ab heute.
Hallo zusammen im Besenwagen. Kurze Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Daniel Hager. Ich wohne in Asten bei Linz im schönen Oberösterreich. Ich bin 44 Jahre alt und betreibe seit über 20 Jahren Radsport. Je nach Zeit schaffe ich im Jahr zwischen 16.000 und 20.000 Radkilometer, und im Winter bin ich zusätzlich noch auf den Tourenski unterwegs. Woop nutze ich seit 2021 auch zur Trainingssteuerung. Meine Tipps für einen guten Schlaf sind im Wesentlichen: wenig schwere Dinge am Abendessen, ein dunkler Raum, angenehme Temperaturen im Schlafzimmer und, wie auch schon öfters bei euch im Besenwagen thematisiert, Magnesium und Vitamin B am Abend vor dem Schlafen. Ebenso habe ich für mich seit Jahresbeginn das Eisbaden entdeckt, das ich fast täglich erledigere. Das ist wirklich super nach dem Training, insbesondere nach harten Intervallen. Am nächsten Tag sind die Beine wieder frisch und einsatzfähig und die Schlafqualität steigt nochmals merklich. Meine Besenwagen-Whoop-Challenge selbst war geprägt von einer starken Anfangswoche, in der ich auch in der Erholung über eine Woche im grünen Bereich war. Dieser hat mir dann, glaube ich, auch letztendlich den Vorsprung auf meinen direkten Konkurrenten gebracht. Prinzipiell war es aber nicht einfach, da ich im September einige berufliche Verpflichtungen und Abendveranstaltungen hatte und in der letzten Woche noch eine massive Gelsenplage im Schlafzimmer. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man in der Nacht aufwacht und das Summen einer Gelse wahrnimmt. Aufspringen, Licht an und jagen oder schlechter weiterschlafen und sich stechen lassen. Beides keine gute Option. Ebenso hatte ich einige sportliche Highlights im September, die meinen Strain noch zusätzlich nach oben getrieben haben. Also in Summe viele Herausforderungen, die ich trotzdem gemeistert habe. Als treuer Besenwagenfan bedanke ich mich noch für die Möglichkeit, ein Teil der Sendung zu sein und sende euch liebe Grüße aus Österreich und alles Gute weiterhin.
Ja, lieber Daniel, wir bedanken uns. Das hört sich auch alles beneidenswert routiniert an, obwohl dann die ein oder andere Challenge, vor allem mit der Mücke, also Gelse ist wohl Mücke auf Hochdeutsch, auch wieder was dazugelernt. Ja, freut mich. Mega geil. Herzlichen Glückwunsch nochmal und auch danke an alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir hoffen natürlich in nächster Zeit nochmal hier und da eine Challenge mit Whoop zu starten. Und ja, ich finde das mega geil, sowas zu hören, wie die Leute das gemacht haben. Und wie gesagt, 15.000 bis 20.000 Kilometer im Jahr Tourenski, trotzdem Recovery dialed in. Also mega.
Ja, absolut mein Idol. Ich habe jetzt schon echt an meiner Schlafroutine getuned und die Prozente gehen auch hoch. Ich glaube, ich habe den besten Monat im Moment, seit ich Whoop benutze. Ich mache übrigens auch, ich habe zwar nur eine Dusche, aber Eisdusche dann wenigstens vorm Schlafen gehen, zumindest die Beine. Und das hilft mir immer relativ gut einzuschlafen direkt. Wer jetzt bei der letzten Challenge noch nicht anwesend war und vielleicht Interesse hat, das Ganze auszutesten, mit Besenwagen gibt's wie immer einen Monat gratis Whoop zum Test mit join.whoop.com/besenwagen. Das Ganze nochmal in unseren Shownotes und bis zum nächsten Mal.
Kommen wir zum anderen Experten. Richtige Überleitung. Mountainbike Cross- und Straßenexperten Tom Pitcock.
Nee, wir lassen wir doch jetzt gerade mal hier in der Ecke bleiben, weil also wenn jetzt Blumenfelds Coach in Radsport geht, wäre die, die Überleitung, die wäre näher naheliegend gewesen, Paul. Also
der ja nicht mal auf dem Schirm gehabt, ja.
Also wahrscheinlich ein großer Bestandteil des Erfolgs von Christian Blumenfeld im Triathlon ist ja vielleicht sein Coach Olaf Alexander Bu, heißt er. Und der Spitzname von Bushido ist auch Bu übrigens. Fährt er jetzt auch Rad.
Ey, und Bushido wird wieder Vater, habe ich heute gelesen. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch, ja.
Viel mehr außer den Spitznamen kenne ich jetzt nicht über sein Privatleben. Ja, der hat ja die sind ja bekannt geworden dann, ne, durch diese norwegische Methode. Ich habe mich damit gar nicht so intensiv beschäftigt. Ja, es wird zweimal am Tag irgendwie trainiert. Natürlich ein bisschen Laktat gemessen, wird jetzt hier auch zu komplex, um da tiefer reinzugehen, aber vielleicht mal in einer separaten Folge. Der wird jetzt Head of Coaching beim Team Uno X. Ja, norwegisches Pro-Team, die ja natürlich.
Da passiert einiges, ne? Also auch so hat man jetzt gehört, irgendwie 10-Jahres-Vertrag mit Ridley als Bike-Partner abgeschlossen. Mhm. Also komischerweise. Devo-Team eingestampft, oder? War das nicht so?
Ja, beziehungsweise.
Devo-Team eingestellt?
Ja, also die haben ihr eigenes Devo-Team aufgelöst oder lösen es jetzt auf und werden auch mit zwei Teams, einem dänischen und einem norwegischen Team, so ein bisschen kooperieren. Also die unterstützen diese Teams und werden dann eben ihre Talente extern letztendlich ausbilden lassen. Und klar, das kann man natürlich auch machen, gerade so ein Team, was sich jetzt so speziell auf den skandinavischen Markt beschränkt auch, ja, ne? Also ich glaube, noch haben sie gar keine andere Nationalität in der Mannschaft, schöpfen dementsprechend auch nur aus einem kleinen Talentpool und wenn du da jedes Jahr 15 Athleten hast, ja, davon werden nicht jedes Jahr 15 oder jedes Jahr 5 den Sprung schaffen und dann ist halt die Frage, ob sich das lohnt oder ob das andere System vielleicht nicht mehr Sinn macht, ja, auch für alle Beteiligten. Mhm. Letztendlich erweiterst du ja dann auch so ein bisschen noch die Möglichkeiten. Ja, du hast nicht nur ein Team mit 15 Plätzen, sondern arbeitest mit zwei Teams, die jeweils 15 Plätze haben. Ja, und gliederst das einfach aus. Also machen andere Unternehmen ja auch mit diversen Sachen. Und ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Natürlich gibst du so ein bisschen Kontrolle ab, aber ja, wenn die Kommunikation da stimmt, dann kann das durchaus auch funktionieren. Und ja, jetzt haben sie sich auf jeden Fall den norwegischen Star-Coach, kann man ja schon fast sagen, im Ausdauerbereich reingeholt. Und ich bin gespannt, was der so, ja, ob er viel verändert, was er verändert, ob man das merkt, ob jetzt das Team nochmal komplett durch die Decke geht oder ob es ja gar nicht so viel verändert. Ja? Also sind ja immerhin noch zwei verschiedene Disziplinen auch. Und ob das dann so möglich ist, die Trainingsmethodik anzuwenden bei einem viel dichteren Rennkalender und so weiter, er sagte auch selber, also er muss sich da jetzt erstmal so ein bisschen reindenken und nichtsdestotrotz eigentlich ein spannender Move. Der scheint im Triathlon nicht so viel mehr verdient zu haben, dass die finanzielle Hürde ihn davon abgehalten hätte.
Denkst du, und da kommen wir jetzt vielleicht dann doch wieder zu einer Überleitung zu Pidcock, dass Q365 sein Devo-Team einstellt, ist auch so aus demselben Grund? Oder also da war ja irgendwie so, beiderlei waren Gerüchte, dass irgendwie die Kohle nicht reicht, aber es scheint ja nicht zu stimmen, dass die Kohle nicht reicht. Es scheint entweder Personalmangel oder einfach, dass man da irgendwie auf andere Kooperationen setzt.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage eigentlich, warum die das Projekt gestoppt haben.
Darf ich eine Frage reinwerfen?
Natürlich wäre, ich glaube, ein Pidcock-Transfer wäre natürlich auch wieder so eine, ich sag mal, eine Spielerei von einem Milliardär gewesen. Ne? Also ich glaube, da wird dann nochmal extra Budget einfach freigemacht. Ja, Paul?
Gerne. Bevor du weiter das spekulierst, weil kann es nicht auch einfach sein, dass es mittlerweile so viele Devo-Teams gibt, aber auch Fahrer zu den besten Devo-Teams wollen und dann vielleicht Devo-Teams wie Q365 gar nicht so attraktiv sind und dann, weiß ich mal, also dass irgendwann eine Anzahl von zu vielen Devo, keine Angst, einfach nur eine Frage, ich werfe die jetzt einfach gerade nur rein, also dass diese Aktivität dann gar nicht so gegeben ist und die Kosten, was da hinter so einem Apparat steckt, einfach viel zu hoch sind für das, was du an Talent bekommst. Also weiß ich mal, also das ist einfach nur was ich jetzt gerade reinwerfen wollen, ja.
Ich glaube so, also von jetzt mal rein, meine Wahrnehmung ist trotzdem jedes Devo-Team von einem mindestens Pro-Team immer noch sehr attraktiv für
Nachwuchs, also
relativ schnell.
Zuerst mal ist die Nachfrage nach Plätzen in so einer Mannschaft auf jeden Fall größer, als es Plätze gibt, sehr viel größer. Ne? Also wir haben aktuell eigentlich jedes Jahr sehr, sehr, also Juniorenfahrer mit einem sehr großen Potenzial, die eben keinen direkten Anschluss finden in der U23 innerhalb einer Development-Struktur von einem Profiteam. Und sehr viele andere gute U23-Mannschaften, die jetzt unabhängig arbeiten, gibt es ja auch nicht mehr. Also da fallen auch immer mehr weg. Gerade macht in Italien ein sehr traditionsreiches Kontinentalteam, was viele Nachwuchsfahrer aufgenommen hat, eigentlich streicht jetzt, glaube ich, nach 20 Jahren oder so die Segel. Und es ist generell halt eine schwierige Situation. Ne? Der ganze Kontinentalbereich ist jetzt nicht so wirklich lukrativ für Sponsoren. Es gibt kaum Sichtbarkeit. Und wie für die Profiteams lohnt sich es direkt vielleicht auch nicht. Ne? Also man braucht diese Möglichkeit aber, um Talent in die eigene Struktur zu bekommen. Also es ist eher, also ich glaube, viele Teams müssen es machen, um konkurrenzfähig zu bleiben, einfach gegenüber den anderen Teams, weil du eben einem guten Juniorenfahrer, einem guten U23-Fahrer schon innerhalb deiner Struktur einen Platz bieten kannst. Und wenn du das nicht kannst, dann wird er zu einem anderen Team gehen. Aktuell gibt es es gibt eine kleine Rückvergütung für die Ausbildung von Nachwuchsfahrern, die aktuell, glaube ich, nur für die Zeit in der U23 gilt. Also wenn du nach 4 Jahren U23 in Profiteam wechselst, dann muss das Profiteam aktuell, glaube ich, pro Jahr 2.000 Euro an das Ausbildungsteam zahlen. Das könnte sich natürlich ändern in Zukunft, ne, dass vielleicht manche Teams dann dafür prädestiniert sind, Talente auszubilden und gar nicht so eine erfolgreiche Profimannschaft haben. So wie es im Fußball zum Beispiel, ja, gibt es ganz viele Nachwuchszentren, die dafür prädestiniert sind, gute Ausbildungsarbeit zu leisten, aber das Budget einfach bei den Profis nicht reicht, um da weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Ja, es ist eine ganz neue Entwicklung ja auch. Also ich sag mal, die ganzen Devo-Teams sind ja erst in den letzten Jahren so wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und kann schon sein, dass dann irgendwann auch wieder ein Umdenken passiert. Die Frage ist dann nur, okay, wo fahren die ganzen Leute dann? Ne? Also noch ist der Andrang eigentlich groß aus den Nachwuchsklassen, zumindest mal auf internationalem Level, dass wir eigentlich gerade zu wenig Plätze haben. Ne? Also da müssen schon viele, bleiben da schon an einem frühen Zeitpunkt ihrer Karriere auf der Strecke. Und nicht jeder entwickelt sich auch gleich schnell. Also eigentlich wäre es schon gut, wenn sich das etabliert und die Teams dann das auch weiterhin machen. Man hat, glaube ich, sogar mal überlegt, das von Seiten der UCI zu verpflichtend zu machen. Aber auch da, ne, gibt es jetzt auch andere Töne, ob man die U23-Kategorie in der Form, wie sie jetzt gerade ist, überhaupt noch erhalten soll. Oder ob man sie herabsetzt auf eine U20. Ja, ja, weiß ich nicht. Also ich bin eher dagegen, diesen Trend, früher Profi zu werden, zu beschleunigen, weil man auch oft genug sieht, dass es noch sehr viel, also es ist eher die Regel, dass man eigentlich mehrere Jahre braucht, um sich zu entwickeln, um diesen Sprung in die World Tour zu schaffen und dass nur ganz wenige Ausnahmen eigentlich direkt den Sprung schaffen. Und da jetzt zu sagen, okay, wir brauchen diese Kategorie nicht mehr oder wir brauchen keine Devo-Teams mehr, wäre also aus meiner Meinung nach falsch. Ja, aber klar, die Frage stellt sich natürlich jetzt, ne, für viele. Lohnt sich das? Ich glaube, wenn du es jetzt umrechnest, dann lohnt sich das erstmal nicht, aber du musst dieses Invest machen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das ist gerade so. Und es werden jetzt in den nächsten Jahren auch immer wieder Wechsel aus Devo-Teams in andere Profimannschaften stattfinden, weil du einfach diese Menge an Fahrern einfach gar nicht nachfüttern kannst. Ja, also es sind ja maximal, wie gesagt, 4 Jahre U23, die ein Fahrer da verbringen kann. Normalerweise ist dann die Zeit in dem Devo-Team vorbei. Ganz wenige Teams in dem Bereich haben ältere Fahrer. Und du hast aber nicht die Menge an Fahrer in dem Profikader, die auslaufen. Ne? Also ist ja klar, die Karriere bei den Profis dauert deutlich länger und dementsprechend weniger Fluktuation hast du in den Profimannschaften. Und ja, es ist schon eine schnelle Entwicklung, auch krass. Gerade haben auch irgendwie zwei junge Nachwuchsfahrer schon wie eine Art Burnout gehabt und sich entschieden, in einem ganz jungen Alter doch keine Karriere als Profi anzustreben, weil sie sich einfach, ne, weil es zu viel Druck war. Einen Spaß verloren an der Sache und das ist natürlich ein Thema, wo man wirklich weiter drüber nachdenken muss, wie man da vielleicht ein bisschen Entschleunigung reinbringt, anstatt jetzt zu sagen, Herr Lapartien, viele Grüße, die U23-Kategorie muss man mal drüber nachdenken, ob es die überhaupt noch geben soll. Also das sehe ich auf jeden Fall ganz anders. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten, Paul.
Ja. Ja, weil wir gerade beim Zurückwechseln sind oder wechseln Nachwuchsmannschaften, passt da auch ein Transfer ganz gut. Von der World Tour zurück zu einem Devo-Team.
Ja, stimmt. Du hast recht. Du bist Joe Lührs.
Ja.
Zwei Jahre bei Bora.
Klassisches Beispiel.
Gefahren,
ja. Gutes, Bora, Hans passt Bora. Irgendwie gerade das Beispiel, ne? Bora hat ja jetzt diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche, announced, dass sie nächstes Jahr auch eine U23-Mannschaft an den Start bringen und hatten jetzt einfach jahrelang ein sehr, sehr erfolgreiches Juniorenteam, aber keinen Anschluss. Und ich glaube, man hat damals den Lührs aus der U19 direkt in die World Tour geholt, weil man eben keine Möglichkeit hatte, das Talent anderweitig zu halten. Der wäre sonst in eine andere Mannschaft gegangen. Und ja, der hat jetzt, ich glaube, 2 Jahre bei den Profis hinter sich und geht jetzt nochmal quasi in eine Devo-Struktur zurück. Und ja, es ist einfach ein gutes Beispiel, dass da vielleicht der Sprung eventuell ein bisschen zu früh war, und aber auch als Alternativlosigkeit für das Team. Ne? Und auch da, also da lernen, die Teams lernen da jetzt auch laufend dazu. Es gab natürlich Fahrer, die diesen Sprung direkt geschafft haben und auch sehr erfolgreich. Also Remco Evenepoel ist leider das Paradebeispiel und auch die Person, die diesen ganzen Stress letztendlich verursacht hat, würde ich mal sagen. Der Remco-Effekt, so sagen wir in der Branche eigentlich, dass Teams irgendwann angefangen haben, halt schon sehr, sehr früh versucht, die Fahrer eben in die Profimannschaften zu holen. Und selbst, ja, also ich habe es schon öfter gesagt, selbst wenn es physisch klappt, der Schritt, dann sind so viele Sachen, die da passieren. Also das muss nicht die Regel werden, glaube ich. Und ja, der Erste, der jetzt quasi aus der World Tour zurückgeht, glaube ich, ne? Zumindest mal in den Devo-Team, ja. Es gab schon öfters Fahrer, die nach ein paar Jahren bei den Profis auch nochmal in einer KT-Mannschaft gefahren sind und wieder zurückgewechselt sind. Also
denkst du, ohne das jetzt zu hart formulieren zu wollen, aber man hätte ihn schon auch ins eigene Devo-Team noch nehmen können, ne? Denkst du, bei Bora hat man da den Glauben ans Potenzial schon aufgegeben?
Ich weiß ja nicht, von welcher Seite die Entscheidung kam, jetzt in ein anderes Team zu wechseln. Also kann ja natürlich auch eine eigene Entscheidung gewesen sein. Ich sag mal, den Platz beim Nachwuchsteam von AG Désert, den kriegst du auch nicht geschenkt. Also da muss das, also zumindest die müssen von dem Potenzial überzeugt sein. Und von daher, also weiß ich jetzt zu wenig, wie das genau gelaufen ist. Ja, also vielleicht hat er einfach auch nicht keine Lust gehabt, sage ich mal, aus der Profimannschaft ins Devo-Team zu gehen. Ne? Also kann ich auch irgendwo nachvollziehen, so innerhalb der Mannschaft abzusteigen, in Anführungszeichen abzusteigen, oder mal was Neues auszuprobieren. Und ich meine, AG Désert ist eins der aufstrebenden Teams. Man muss ja sagen, Decathlon steckt ja auch da dahinter, hinter dem Umbruch. Da passiert sehr viel auch bei den Profis. Eine sehr spannende Mannschaft. Und ja, vielleicht hat er sich gedacht, da springe ich mal mit auf den Zug drauf. Also ich weiß nicht, ob er überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, innerhalb der Mannschaft zu bleiben bei Bora. Oder ob er sich nicht einfach für was anderes entschieden hat. Also das kann durchaus sein.
Ja, ich habe jetzt hier gerade mal die besagte Bora U23 Devo-Mannschaft. Nicht ganz U23, denn ein Fahrer mindestens ist schon über U23 Alter.
Genau, einen haben die insgesamt,
Genau, also es sind jetzt 11 Fahrer announced. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt oder ob da noch welche dazukommen. Ich vermute fast mal, dass noch welche dazukommen.
Also so wie ich gehört habe, ist voll.
Ist dicht? Mhm. Okay. Sind jetzt 2 Deutsche, ein Österreicher dabei, jetzt mal so aus dem deutschsprachigen Raum. Romet Pajur, jetzt schon auch aus der Auto-EDA-Struktur, schon irgendwie 2 Jahre bei Lotto Kernhaus, glaube ich, gefahren.
Ja, auch in der Zeit, ne, als quasi Devo-Arm oder Kooperationsmannschaft fungiert haben, ja.
Richtig. Und Paul Fietzke, quasi direkt aus dem U23, aus dem U19-Team von Bora, auch bei euch im Management. Ja. Und der gute Lennart Jasch, der hat mir jetzt tatsächlich auch noch gar nicht so viel gesagt, ist dieses Jahr ein Jahr Bundesliga und ein paar internationale Rennen gefahren und war scheinbar überzeugend. Das ist der einzige
Du hast eben, über U23 schon ein Beispiel gebracht, woher die Quereinsteigerinnen in Holland oft kommen, und auch Lennart Jasch hat Eisschnelllauf gemacht. War irgendwie verletzt und während der Reha, glaube ich, mal irgendwo einen Leistungstest gefahren. Der muss ganz gut gewesen sein.
Wir kennen die Bora Scouting-Struktur, also die Werte scheinen ganz gut zu sein bei ihm.
Ich glaube, wenn irgendwo in Deutschland oder irgendwo auf der Welt vielleicht sogar, in Deutschland bin ich mir relativ sicher, da sind, glaube ich, alle Laktatmessgeräte und Leistungsmesser, die haben so eine direkte Leitung zu Dan Lorang und bei dem klingelt dann das Telefon. Ja. Das ist eine Standleitung direkt dann ins Labor. Wer ist das?
Ja.
Oder vielleicht haben die den einfach mal angequatscht bei irgendeinem Eisschnelllauf-Wettbewerb. Ja. Stimmt. Ja, spannend auf jeden Fall. So ein paar Namen da sind auf jeden Fall eine Überraschung, glaube ich. Unter anderem Lennart Jasch, ich glaube, der hätte jetzt vorher keiner gesagt. Der fährt nächstes Jahr bei Bora. Mhm. Aber ja, man kennt Dan Lorang und dass er so Projekte gerne macht. Genau, John Wakefield ist jetzt da, hat das Devo-Team übernommen. Kommt, glaube ich, von letzter Station bei UAE. Und
die sind wir mal gespannt.
Sind eigentlich ganz gut im Scouting. Und elf Fahrer geht eigentlich auch. Klar, du lässt jetzt 4 Plätze mindestens offen. Aber wenn das Team jetzt im ersten Jahr zum Beispiel nur ein eingleisiges Rennprogramm fährt, das heißt immer, es ist immer nur eine Mannschaft unterwegs und fährt nicht irgendwie 2 Rennen parallel, dann reicht das auch. Also irgendwie ist man immer krank und du brauchst bei den meisten U23-Rennen sogar nur 5 Fahrer, mal 6, maximal mal 7. Dann kommt das schon hin. Ja, und ich denke mal so, der eine oder andere wird da ja noch mit der Nationalmannschaft unterwegs sein und dann reicht das. Kann man machen. So, die meisten nehmen halt ein paar mehr, aber fürs erste Jahr, denke ich mal, ein guter Start.
Noch so ein paar Updates. Relativ prominent Kasper Asgreen wechselt zu EF. Pablo Castrillo dann doch zu Movistar, wo wir alle während der Vuelta schon dachten, dass er bei Ineos schon unterschrieben hat. Das haben wir, glaube ich, damals auch erzählt. Und jetzt sind wir vielleicht dann endlich bei dem Thema, das wir schon mehrfach anschneiden wollten, die Big Deals, die dann doch eigentlich so gut wie immer nicht zustande kommen. Tom Pidcock wieder gerüchteweise das Team wechseln wollen. Ineos jetzt irgendwie so in den Schlagzeilen, weil keiner weiß, was los ist. Es scheint irgendwie den Bach runterzugehen. Man war mit Pidcock nicht zufrieden, aber ich meine, jetzt so diese Pidcock-Situation, wie oft haben wir schon gesagt, Remco wechselt jetzt doch irgendwie während dem Vertrag noch. Fusionsgerüchte von großen Teams, dies, das. Alles eigentlich immer nicht passiert. Auch Pidcock-Wechsel zu Q365 oder zu Tudor scheint nicht zu passieren.
Ja, ist halt immer noch Radsport, ne? Da kann alles passieren, muss aber nicht. Also, ich glaube, sämtliche Szenarien, die du gerade angesprochen hast, die hätten zu der gleichen Wahrscheinlichkeit auch funktionieren können. Also ich glaube, das war wirklich nur am Ende
Coinflip.
Ja, kann schon sein. Aber letztendlich, also jetzt hier zur aktuellen Geschichte, da bin ich eigentlich ganz froh, muss ich sagen, dass der da jetzt bleibt. Ich hatte schon so ein richtig schlechtes Gefühl, wenn der da jetzt wechselt, dass da irgendwann der Stecker gezogen wird bei Ineos. Ja, also auch da steckt ja ein sehr einflussreicher, wohlhabender Mann hinter dem Unternehmen, der da, glaube ich, im Sport so ein bisschen einfach sponsert, weil er Bock hat. Und wenn dann irgendwie so jemand mal keinen Bock mehr hat, dann kann es auch mal schnell vorbei sein. Ne?
Man hat heute auch bei Ineos neue Position bekannt gegeben.
Habe ich gerade auch schon gesehen. Ja.
Genau, und man sieht wohl, dass man einige Dinge ändern muss. Ja, es ist halt auf jeden Fall eine interessante Dynamik da gerade. Ne? Geraint Thomas hat ja irgendwie auch im Podcast erzählt, dass der bestbezahlte Sportler im Team, also Tom Pidcock, irgendwie, dass da gewisse Dinge nicht so richtig rund laufen. Dann Yves Mahater geht zu Bahrain.
Sudal Quickstep.
Der geht zu Sudal Quickstep.
Ja.
Okay. Und er meint ja auch so, dass gewisse Dinge nicht so richtig gut liefen und ja.
Dass er auch nicht so richtig wusste, was jetzt eigentlich los ist, glaube ich, hat er auch gesagt in einem Interview.
Ja, genau. Von daher, also ich glaube, es ist einiges im Argen. Ich hoffe, dass die ihren Shit zusammenbekommen. Ja, das ist irgendwie, das ist so absurd, dieses Team, weil da ist ja relativ viel Budget, sehr wahrscheinlich nicht mal das mit dem meisten Budget von den Teams her, aber schon noch ein großes Team und irgendwie hast du das Gefühl, dass da nichts zueinander läuft, ne? Das ist schon echt
krass. Management scheint es irgendwie nicht mehr so richtig.
Ja, ja.
Motiviert nach vorne zu gehen.
Und ja, wie auch immer, ich will gar nicht, dass wir uns da so lange mit aufhalten, weil es gibt im Frauenbereich auch noch ein paar interessante Wechsel.
Wir
haben Rosa Klöser schon gesagt zu Canyon Swam. Es gibt einen weiteren Wechsel mit
Cecily Utrup Ludwig. Genau,
die auch zu Canyon Swam wechselt von FDJ und von Groupama. Wie heißen die? Wie heißt das Frauenteam?
Suez, ja.
Genau, und bin ich mal gespannt.
Vom Suez-Kanal kommt das.
Bin ich mal gespannt, wie viel Stress es innerhalb des Teams gibt. Gerüchteweise hört man ja immer so, dass sich einige Fahrerinnen nicht so richtig mögen. Da bin ich mal gespannt, wie das da so funktioniert. Entschuldige, die ganzen Vornamen fallen mir gerade. Reuser.
Marleen
Reuser. Alter, was ist denn heute? Ich glaube, wir müssen einen Vornamen hinschreiben, weil ich vergesse es.
Marleen, sorry, ich schreibe dir demnächst die Vornamen hin. Ich mache das immer so husch, husch. Marleen Reusser gibt bekannt, dass sie auf jeden Fall nicht mehr bei SD-Works weiterfahren wird. Ich glaube, ein neues Team wurde noch nicht bekannt gegeben.
Genau.
Das scheint noch nicht zu. Es gibt, wer da Interesse hat, eine Doku vom Schweizer Fernsehen über sie, über dieses Jahr. Und die ist sehr interessant. Ich glaube, die ist frei abrufbar in irgendwelchen Mediatheken. Es war ein hartes Jahr für Marleen Reusser. Diverse Rückschläge, Krankheiten, auch, glaube ich, mentale Probleme. Und wir wissen von Marleen Reusser, dass sie da sehr outspoken ist, was das angeht und sich dann auch die Zeit nimmt und sich, weiß ich nicht, niemand kann, glaube ich, sagen, dass sie sich nicht selbst unter Druck setzt in solchen Situationen, aber dass sie da, glaube ich, erstmal der Mensch ist, der das wirklich mit sich ausmacht, bevor sie da wieder irgendwie anfängt, sich weiter unter Druck zu setzen. Da mal reinschauen, das ist echt interessant. Und dann sind wir gespannt, wo die Reise für sie weitergeht. Hat ja, glaube ich, auch einen ganz stabilen Beruf mal gelernt. Also gerne die Folge vom Besenwagen auch mal mit ihr anhören. Ist ausgebildete Ärztin. In der Schweiz kann da auch, glaube ich, jederzeit wieder in diesen Beruf einsteigen, wenn sie möchte.
Ja, Gerüchte sagen, Movistar wäre vielleicht auch cool, wenn sie zusammen mit ihrer jetzigen noch Teamkollegin.
Die auch noch nicht announced ist, wo sie hingeht.
Das finde ich, ja. Von wem reden wir?
Demi Vollering?
Demi Vollering, genau. weil mir der Name gerade auch nicht eingefallen ist. Also ich bin gerade unterzuckert, Jungs. Also irgendwas.
Ja, also wir sitzen hier schon relativ lange.
Irgendwas funktioniert gerade bei mir nicht mehr. Auf jeden Fall.
Danke an jeden, der auch hier noch mit uns im Ohr sitzt.
Es kommt euch nur so lange vor, es ist eine reguläre Folgenlänge.
Ja. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, wir haben nicht mal einen Gast, aber es gibt schon viel Info diese Woche.
Genau, Demi Vollering ist auch noch nicht bekannt gegeben worden, wo sie hinwechselt. Gerüchte sagen ja auch, FDJ Suez, dass sie da hingeht. Bin ich mal gespannt, wann das endlich rauskommt. Genau, und dann gibt es noch Brody Chapman plus Eleanor Barker. Buxted. Junge, Paul, ey.
Die zweite Tochter von Magnus und die Schwester von Zoe Buxted.
Genau.
Wechselt zu UAE.
Von Lidl Trek.
Die verstärken sich jetzt auch langsam so richtig, ne? Also da, ich glaube, da ist auch im Frauenteam jetzt so langsam so richtig Drive drin, da auch irgendwie Weltspitze zu werden.
Ja.
Ja, da ging auf jeden Fall einiges ab. Also die, wie viele da jetzt die Teams wechseln und hin und her. Wird interessant so bei den ersten Rennen einfach so komplett, muss man sich da neu zurechtfinden. Also so viele Wechsel in einer Saison ist schon krass, oder?
Aber damals die Frage an dich, kann sein, dass jetzt erst so ein richtiger Markt auch entstanden ist, wo einfach mehrere Teams auch Budgets haben, um auch gute, also das bei Männern ist es ja das große Fahrer mal wechseln oder so im mittleren Bereich. Und bei Frauen habe ich das Gefühl, die blieben dann immer sehr, sehr lange bei einem Team, wo halt auch nur wenige Teams gab, die wirklich Kohle hatten, also seriöses Geld.
Ich glaube, es war jetzt auch, ne, also du musst ja auch erstmal, die müssen ja auch erstmal alle auf dem Markt sein. Also, dass jetzt so viele Verträge von Topfahrerinnen dieses Jahr enden und Wechsel möglich machen, das ist ja natürlich auch ein krasser Zufall, glaube ich, ne? Das hat ja keiner vor ein paar Jahren so geplant. Und ja, dementsprechend umkämpft waren die, glaube ich. Und da sind dann große Wechsel zustande gekommen. Also Borghini zu UAE. Ja, Vollering wird sehr wahrscheinlich zu FDJ gehen, weil da hat nämlich dann auch Cecile Utrup-Ludwig einen Platz freigemacht als Leader. Und ich finde es eigentlich richtig gut. So, es wird nochmal, Karten werden nochmal komplett neu gemischt und kommen vielleicht nochmal ganz andere Dynamiken rein. Ne? Also du hast ja jetzt halt nicht dieses eine Superteam so mit SD Works, sondern ja, guck mal, letztendlich haben wir nächstes Jahr das Team von Vollering, was auch immer das sein wird. Ich denke mal, das wird keins von den anderen sein. UAE hat sich stark verbessert, Lidl Track eine brutal starke Mannschaft, SD Works immer noch eine krass starke Mannschaft. Dann gibt es noch DSM mit Kohl und so weiter. Also ich glaube, es tut dem Sport auf jeden Fall gut, so dass da sich eben nicht so eine super Macht etabliert hat jetzt mit SD Works. Und auch so ein bisschen im Staff hat sich auch was verändert. Also SD Works hat einen Sportchenleiter auch verloren. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt genau hingeht, Lars Bohm. Aber ich frage mich halt nur die ganze Zeit, warum und wann wird Vollering so spät veröffentlicht? Ich habe gerade geguckt, 15. November hat die Geburtstag, vielleicht kommt dann sowas. Keine Ahnung. Naja.
Ja, man fragt sich wirklich.
Ja, Saison gerade vorbei, freust dich jetzt schon auf nächstes Jahr.
Ja, erste World Tour Rennen habe ich schon wieder auf den Plan geguckt. Tour Down Under, ist auch gar nicht mehr so lang hin.
Ja, bis dahin, weiß ich nicht, bisschen Cross gucken. Eigentlich auch nicht.
Ja, wir haben auf jeden Fall noch hier ein paar spannende Gäste für die Winterliste und Materialwagen hören.
Sehr gut.
Infos sind auf jeden Fall aufgebraucht für heute. Lasst unsere alle Unterzuckerung bekämpfen.
Noch eine Sache zum Ende. Dann müssen wir wirklich rausgehen.
Mic drop.
Rudi Selig, happy second career. Also alles Gute in deiner neuen Karriere, was auch immer du jetzt machst. Du
ja, hört happy nämlich auch retirement auf. Erstmal. Muss ein bisschen.
Erstmal happy retirement.
Haben wir eben schon gesagt, Paul, was du nicht zugehört hast.
Hä? Simoni hatten wir doch, oder nicht?
Rudi Selig haben wir auch schon gehabt.
Ich habe eine Minute über Rüdiger Selig geredet.
Oh, Entschuldigung. Ey, aber ganz ehrlich, Rudi verdient es auch, dass wir ihn zweimal erwähnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe, um das nochmal nachzuholen für dich, ich habe gesagt, ich lade ihn jetzt definitiv für nächste Zeit ein.
Ah, fuck. Jetzt kann ich mich dran erinnern.
So wenig Zucker im Blut.
Ja, okay.
Bluthirnschranke weicht schon auf.
Ja, es wird Zeit.
Gute Nacht, Freunde.
Wir sehen uns, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ich hatte heute auch was für die Songliste. LL Cool J hat ein neues Album rausgebracht. Ey, das ist so alt sind wir mittlerweile schon. Und da gibt es Features von Eminem und so. Also richtig, richtig gut.
Die nächsten Playlists können gefüllt werden.
Ja, Mann. Als ich das gestern angefangen habe zu hören, dann war der Eminem, noch so ein paar alte Jungs. Und dachte, alter Scheiße, Paul, jetzt wirst du echt alt, dass du das so geil findest. Und die rappen so und denkst dir, ey, die sind alle bald 50. Weißt du? Es ist halt, ja, Mann.
Schließt sich ein guter Kreis hier thematisch. Wir haben mit dem Älterwerden angefangen und hören mit LL Cool J auf.
Genau. Also, gute.
Herzlichen Glückwunsch, Rudi Selig. Ciao, ciao.